der oder die Mörder, die verantwortlich für die Tat an Jan Kuciak sind, könnten sich genauso gut ins Auto setzen, nach Berlin oder Köln oder Hamburg fahren und da die nächste Tat verüben. Es zu der neuen Realität in Europa gehört, dass Journalisten sich mit investigativen Recherchen in Lebensgefahr begeben. Wenn sich hier nicht etwas verändert, dann werden die Fälle Daphne Caruana Galizia und Jan Kuciak keine Einzelfälle geblieben sein. Wieder wird ein Journalist umgebracht, nachdem er über Korruption geschrieben hat. Und das hat mich wirklich extrem geschockt und dieser Schock hält auch jetzt noch an.
Am 25. Februar wurden der slowakische Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte in ihrem Haus in der Westslowakei tot aufgefunden. Sie wurden erschossen. Ziemlich schnell wurde eine Verbindung gezogen zwischen dem Tod Kuciaks und seinen journalistischen Recherchen. Er schrieb nämlich über die Verbindung von slowakischen Unternehmen und auch Politikern zur süditalienischen Mafia. Über unseren ermordeten Kollegen soll es heute in dieser Folge des Weltinsider-Podcasts gehen. Mein Name ist Carla Baum und bei mir ist Reporter Tim Röhn. Er kommt gerade aus der Slowakei zurück und hat sich bis jetzt ganz intensiv mit dem Fall beschäftigt. Hallo Tim.
Ja, hallo.
Wie bist du denn als erstes auf diesen Fall aufmerksam geworden, beziehungsweise wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen?
Das war nach dem Wochenende, an dem Jan Kuciak nicht mehr zu erreichen war. Da habe ich in den Nachrichtenagenturen gelesen, dass ein Journalist ums Leben gekommen ist, dass er ermordet wurde, zusammen mit seiner Verlobten in der Slowakei, in einem EU-Land. Und ich hatte dann meinen Kollegen aus dem Investigativressort der Welt vorgeschlagen, dass ich mich mit diesem Thema befasse.
Wie bist du mit diesem Thema, wie hast du dich vorher damit beschäftigt? Das ist ja nicht deine erste Mafia-Recherche sozusagen gewesen.
Also ich war, als ich davon gehört habe, wirklich sehr geschockt. Das war für mich keine normale Nachricht, die man einfach so liest, sondern bei mir hat sich direkt Entsetzen breit gemacht. Der Hintergrund ist, dass ich mich schon seit Ende vergangenen Jahres mit der Ermordung von Daphne Caruana Galizia auf Malta beschäftige, mit den Mordermittlungen, mit den möglichen Hintergründen. Und auch das war ein politischer Mord. Damals konnte man vielleicht noch sagen, naja, das ist ein Einzelfall in der Europäischen Union. Dann wenige Monate danach, weniger als 5 Monate danach, gibt es so einen solchen Fall auch in der Slowakei. Wieder wird ein Journalist umgebracht, nachdem er über Korruption geschrieben hat. Und das hat mich wirklich extrem geschockt. Und dieser Schock hält auch jetzt noch an.
Hast du sofort eine Verbindung gezogen zwischen diesen beiden Fällen oder ist dir das erst später eingefallen, als du dich so ein bisschen intensiver damit beschäftigt hast?
Also ich muss sagen, ich bin natürlich Deutscher, aber ich fühle mich schon sehr als Europäer. Deswegen, ob so eine Geschichte, so ein Fall dann in der Slowakei spielt oder in Malta, ist für mich unerheblich im Blick darauf, ob mich das persönlich berührt oder ob ich das für ein Thema halte. Es ist ein sehr europäisches Thema. Die Mörder, die verantwortlich für die Tat an Jan Kuciak sind, könnten sich genauso gut ins Auto setzen, nach Berlin oder Köln oder Hamburg fahren und da die nächste Tat verüben. Das heißt für mich ganz klar, dass uns das alle angeht. Es geht uns Deutsche an, das geht uns alle an, die sich als Europäer fühlen und Teil Europas sind.
Lass uns nochmal bei dem konkreten Fall bleiben. Was genau ist da passiert oder wie stellt sich dir so die Entwicklung der Ereignisse dar bis zum Tod an Jan Kuciak, den Mord an Jan Kuciak?
Also Jan Kuciak war ein junger Journalist, 27 Jahre alt. Er hat in den letzten Jahren über verschiedene Themen der Finanzkriminalität geschrieben, über Korruption und Missstände in der Regierung und in der slowakischen Geschäftswelt. Er war sogar so erfolgreich, dass er an der Universität, an der er studiert hat, in Nitra, selbst Seminare gegeben hat, die, so wie ich das gesehen habe, im Nachhinein sehr gut besucht waren und halt Studenten sozusagen auf den Weg in den Journalismus gebracht hat. Er hat Interviews zu seiner Arbeit gegeben. Er war also schon ein wirklich aufstrebendes Talent in der Slowakei. Und er hat zur Verbindung der italienischen Mafia in die slowakische Regierungsebene recherchiert. Und noch bevor er diese Recherche abschließen konnte, sind irgendwann am 25. Februar diesen Jahres mehrere Unbekannte in sein Haus in Velka Matscha, das Haus von ihm und seiner Verlobten, gegangen und haben ihn und seine Verlobte regelrecht hingerichtet mit Schüssen in Kopf und Brust. Und damit war das Leben vorbei, damit war die journalistische Arbeit vorbei und damit wurde, das war wahrscheinlich die Idee der Täter, die wurde er zum Verstummen gebracht.
Wusste er denn, dass er in Gefahr ist und dass er da zu extrem sensiblen Themen recherchiert?
Also ich habe mit vielen Leuten in der Slowakei genau darüber gesprochen. War den Leuten klar oder ist den Leuten klar, dass sie in Gefahr sind? War ihm klar, dass er in Gefahr ist? Und wirklich jeder hat gesagt, nein, also auf keinen Fall. Das hätte sich niemand vorstellen können. Er hat mal in einem Interview, das habe ich eben ja schon gesagt, dass er teilweise Interviews gegeben hat, vor jetzt einem Jahr gesagt, die größte Gefahr, die er bei seiner Arbeit sieht, ist, dass ihn jemand verklagt. Also juristisches Vorgehen. Es war für ihn und auch, glaube ich, für alle anderen Journalisten in der Slowakei unvorstellbar, dass es einen Angriff auf Leib und Leben gibt. Vielleicht auf Leib noch, dass einem abends jemand auflauert und dann wird man vielleicht niedergeschlagen. Ich glaube, das ist vielleicht noch im Bereich des Vorstellbaren. Aber ein Mord, dazu noch ein Mord an seiner Verlobten, das ist bis zu jenem Tag unvorstellbar gewesen.
Er wurde ja aber, ich glaube, im vergangenen Herbst hat er schon mal eine Drohung bekommen. Hat ihn das irgendwie, was hat er darüber gesagt? Hat ihn das irgendwie dazu veranlasst, dann doch besorgt zu sein?
Na, also es gab Enthüllungen über einen Geschäftsmann in der Slowakei, einen schwerreichen, erfolgreichen, mächtigen Mann. Und dieser Mann hat gedroht, auch Dreck, Schmutz über ihn an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber es wurde nicht damit gedroht, ihn umzubringen oder ihm körperlich Gewalt anzutun. Von daher, so wie ich das bewerte, hat er keine Angst gehabt, dass ihm da wirklich jemand was tut.
Wie ist es denn bei dir? Du hast dich jetzt mit dem Fall beschäftigt und du sagst, du warst selber extrem berührt davon und auch überrascht, wie das dazu kommen konnte. Hast du jetzt auch Angst, wenn du dich quasi eingehend damit beschäftigst, du hast ja wirklich alle möglichen Recherchewege beschritten, dass du da auch ins Visier gerätst?
Also ich glaube, dass wir schon an einem entscheidenden Moment im Moment stehen, weil es zu der neuen Realität in Europa gehört, dass Journalisten sich mit investigativen Recherchen in Lebensgefahr begeben. Und das sieht man nicht nur an den Beispielen Malta und Slowakei, sondern jetzt in den letzten Wochen auch mir viele andere Fälle angeschaut. In vielen anderen europäischen Ländern stehen sehr, sehr, sehr viele Journalisten unter Polizeischutz, werden bedroht. Das ist Realität. Das ist mitten in Europa. Von daher, wenn du mich fragst, habe ich Angst, würde ich sagen nein, weil Angst, glaube ich, einfach auch kein guter Begleiter ist. Aber mir ist schon klar, dass das ein Job ist, der mit Risiko verbunden ist. Deswegen aber eben umso wichtiger ist, dass ihn jemand macht oder dass ihn viele machen. Zum Glück gibt es viele investigative Journalisten, die schreiben, die recherchieren.
Es ist ja so, dass man immer dachte, Pressefreiheit, damit haben andere Länder ein Problem. Also irgendwie, ja, vielleicht ganz weit weg, irgendwelche Diktaturen und so. Und dieses Thema rückt ja auch durch den Fall Dennis Yücel, das rückt ja alles sehr, sehr nah an uns ran. Wie erklärst du dir denn diese Entwicklung?
Also ich glaube, es gibt schon eine Sehnsucht bei vielen Menschen nach Autokratie, nach Meinungsdiktatur. Das sieht man eben nicht nur in Russland oder in der Türkei, sondern, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, auch bei uns. Und das ist, glaube ich, der Nährboden für genau diese Gewalt, die wir jetzt gesehen haben. Man muss sich das in der Slowakei anschauen. Die Atmosphäre war schon gegenüber Journalisten für viele Jahre feindselig. Fico, der Premierminister, der zurückgetreten ist, hat Journalisten als Hyänen bezeichnet, als antislowakische Prostituierte. Und da gab es kein Entsetzen, keine Aufregung in ganz Europa. Das wurde einfach so abgetan und ignoriert. Und wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, dass diese Stimmungslage, dieser Hass gegenüber investigativen Journalisten für der Nährboden für genau das war. Und ich muss auch sagen, auch genau für das, was noch kommt, ist, wenn sich hier nicht etwas verändert, dann werden die Fälle Daphne Caruana Galizia und Jan Kuciak keine Einzelfälle geblieben sein.
Was muss sich denn verändern?
Ich glaube, dass vor allem eine andere Atmosphäre geschaffen werden muss. Ich glaube, dass es nicht akzeptiert werden kann, dass Journalisten, die einfach nur ihre Arbeit machen, und zu der Arbeit gehört es nun mal auch, über Missstände zu berichten, dermaßen attackiert werden. Das darf nicht passieren. Das darf nicht akzeptiert werden. Da muss die europäische Gemeinschaft zusammenstehen und da muss auch die EU tätig werden, um genau dies zu verhindern und wenn es solche Missstände gibt, darauf aufmerksam zu machen. Das ist sehr wichtig.
Letztendlich passiert ja in den USA was Ähnliches. Also Donald Trump spart ja auch nicht mit seiner Kritik gegen die freie Presse sozusagen. Also man sieht das nicht nur in Staaten, wo man es erwartet sozusagen, sondern es ist eigentlich wie so ein Flächenbrand. So ein bisschen, dass sich Politiker auch aktiv gegen Journalisten und ihre Arbeit stellen. Also ja.
Also genau, das hast du so genau richtig gesagt. Wir reden hier nämlich nicht mehr über Regime in irgendwo in Osteuropa oder sonst wo, sondern wir reden über die USA, wir reden auch über Deutschland, wir reden auch über die Fake News Schreihälse der AfD und Pegida. Das Problem existiert also ganz sicher auch bei uns mitten in Europa, auch mitten in Deutschland. Die Frage ist dann einfach, wie man da damit umgeht. Da gibt es viele, viele verschiedene Ansätze, glaube ich. Ja.
Lass uns vielleicht nochmal zu deinen Recherchen zurückkehren. Du bist dann ja auch hingefahren. Wie hat das Land so auf dich gewirkt und wie bist du deine Recherche dort vor Ort überhaupt angegangen? Wie fängt man überhaupt an, über so einen großen Fall dann zu recherchieren, wenn man vor Ort ist?
Also was mich interessiert hat, war vor allem erstmal, Wie hat Jan Kuciak gearbeitet? Was hat er gemacht? Was für ein Journalist war er? Ich habe also Kontakt aufgenommen zu einem seiner engsten Kollegen, Martin Turcek ist das, der auch für Actuality in Bratislava arbeitet, und habe mich mit ihm getroffen und er hat mir einfach eine sehr lange Zeit seine Gedanken zu dem Mord, zu der Sicherheitslage und zu Jan Kuciak als Journalist und auch als Person geschildert. Und das war für mich so der Start, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade. Also es ist so, dass ich vorher noch nie in der Slowakei war und dann einfach mir erstmal Zeit geben musste, um zu verstehen, wie die Lage ist. Das war eben einmal durch dieses Gespräch, und ich bin dann am ersten Abend in Bratislava sehr, sehr lange spazieren gegangen. Ich glaube so 3 Stunden durchs Zentrum und am Wasser entlang und hab immer mal wieder einfach Leute angesprochen und gefragt, und wie sehen Sie so die Lage aktuell im Land? Und was mich da schon gewundert hat, war, dass die Leute sehr, sehr ruhig waren. Sie waren wütend, aber auch ruhig. Sie haben gesagt, wir sind geschockt und wir wollen, dass es so nicht weitergeht. Wir wollen jetzt, dass sich etwas verändert. Aber ohne so viel Hass, sondern einfach entschlossen und ruhig. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das habe ich dann auch über diese Ruhe und Entschlossenheit der Demonstranten zum Beispiel, habe ich dann auch in den Texten für die Welt und Welt am Sonntag geschrieben. Das war so der Start eigentlich, so ein Gefühl zu bekommen für mich selber und dieses Gefühl dann in die Zeitung zu transportieren, ja.
Wenn du sagst, du hast dich als erstes mit seinem Kollegen unterhalten, da bist du ja auch relativ nah an diese Menschen rangekommen, die mit ihm ja auch täglich zu tun haben. Es gibt einen Ausschnitt aus einem Interview mit der Familie von Jan Kuciak, in das wir jetzt mal kurz reinhören.
Hlavně když jsme mu povedali, že nechaj mamina, keď mu rozprávala, že nech vyřeší něco jiné, tak povedal, že toto aj tak nič nezmení, tak vždycky povedal, že to nemůžu takto být všetci, lebo keby všetci předtím zatvárali.
Mm-hmm. So I asked if they were afraid of his work in journalism, and they said, yeah, when he got the warning from the Kochner, they were thinking, okay, that's something, you know, they were talking to him, but he said, you know, that's his passion, and he said, we can't just close our eyes before, in front of all these things happening, so I have to continue with my work.
In diesem Ausschnitt redet der Vater darüber und ja, die Familie redet darüber, ob sie wussten, dass ihr Sohn da in gefährliche Recherchen quasi verwickelt ist. Also es geht sowohl um den Journalisten Jan Kuciak, aber natürlich auch um den Sohn, um den Bruder, der dort fehlt. So hast du es auch in deinem Artikel geschrieben. Wie war das für dich? Der Fall ist ein Politikum und plötzlich sitzt man aber dieser Familie gegenüber, die einfach nur einen sehr nahen Angehörigen verloren hat. Wie geht man als Journalist überhaupt damit um?
Also für mich war es das erste Mal, dass ich ein Interview gemacht habe oder jemand zu Hause war oder jemanden getroffen habe, der jetzt einen Angehörigen verloren hat. Für mich war es extrem, extrem schwierig und ich hatte riesigen Respekt vor diesem Termin. Mhm. Und ich habe mich auch nicht wohl dabei gefühlt, mit der Familie über ihr Leid zu sprechen. Das war einfach extrem unangenehm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass dieser Termin auch sehr, sehr hilfreich war, um zu verstehen, woher auch dieser Wille nach Veränderung in dem Land kommt. Weil das ist eine Familie aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, die im Niemandsland der Slowakei leben. Da ist der Sohn ist ausgezogen, um Journalist zu werden, ist in die Hauptstadt gegangen, war dann an der Uni Dozent und hat einfach seinen Job gemacht, hat es also aus diesem Dorf herausgeschafft. Und die Familie ist da geblieben und hat dem Sohn zugehört, wenn sie telefoniert haben oder wenn der Sohn sie besucht hat. So, und dann irgendwann kommt dann die Nachricht, lieber Josef Kuciak, das ist der Vater, ihr Sohn ist tot. Und diese Unschuld dieser Familie, die man da greifen konnte, die ist, glaube ich, einer der wichtigen Aspekte im Blick auf die Demonstrationen, die es in der Slowakei gibt. Diese Ungerechtigkeit, diese feige Tat in Verbindung mit dieser unschuldigen Familie zu sehen, mit dieser einfachen Familie, die da irgendwo auf dem Land in der Slowakei lebt, sorgt, glaube ich, dafür, dass die Leute jetzt auf die Straße gehen und sagen, so geht's nicht weiter. Mhm. Das war einfach ein prägender Termin im Blick auf die ganze Berichterstattung.
Krass fand ich an diesem Gespräch auch, und es steht auch in deinem Artikel, die Schwester nimmt sozusagen als Beispiel, sie ist Krankenschwester in einem Krankenhaus und sagt, ja, der Jan, der war einfach so ein korrekter Kerl, selbst wenn ich ihm gesagt habe, ich bringe dir Medikamente oder irgendwas aus dem Krankenhaus mit, wenn er krank war, hat er gesagt, nee, das ist nicht okay, dass du sozusagen deine Position dafür ausnutzt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Ich finde, das ist ja so eine kleine Anekdote, die irgendwie besonders zeigt, wie diese Familie das quasi, sein Charakter auch mit seinen Recherchen zusammengebracht hat. Und also mich hat das irgendwie sehr berührt, diese kleine Sequenz, die sie da so als Beispiel anführt.
Das, was du sagst, stimmt total. Also es ist ja wirklich eine ganz kleine Sequenz. Das war die Antwort auf die erste Frage, wie war er denn? Mhm. Kam die Schwester mit dieser Anekdote hervor, wo du dir eigentlich denkst, oder wo ich mir gedacht habe, naja, also das ist jetzt eher nicht so spannend, aber so, wie du es gerade sagst, ich glaube, mit ein bisschen mehr Nachdenken darüber, zeigt es sehr viel, weil nicht nur diese Erzählung an sich, sondern auch die Tatsache, dass das von ihm, dass das über ihn erzählt wird, sagt sehr, sehr viel, glaube ich, über ihn als Menschen aus. Ja. Und sehr viel Schönes aus. Und ja. Das ist auch wahrscheinlich auch ein Punkt, der die Leute in der Slowakei noch wütender macht, weil einfach so ein unschuldiger Typ, 27 Jahre alt, hat einfach seinen Job gemacht, wird ermordet. Das darf einfach nicht sein.
Ja. Wie wird denn über die Verlobte von ihm gesprochen? Ist die immer so die Begleiterscheinung, die Frau, die quasi unschuldig auch damit ermordet wurde? Oder ist die ein eigenes Thema dort in der Slowakei?
Also die ist kein eigenes Thema. Natürlich, das, wie du sagst, Begleiterscheinung trifft es irgendwie schon ganz gut, auch wenn es natürlich extrem bitter ist.
Ja.
Ich habe mich jetzt bei allen Texten bemüht, immer ihren Namen auch zu schreiben. Ich habe in einem Tweet auch sie zuerst genannt als Tote. Aber natürlich, allem Anschein nach hat diese Tat mit der journalistischen Arbeit von Jan Kuciak zu tun. Deswegen steht er natürlich vor allem im Fokus.
Ja.
Aber das ist die Aufgabe von allen, die darüber berichten. Martina Kusnirova, jetzt gut, dass wir jetzt auch ihren Namen nennen, sie eben nicht zu vergessen.
Ja.
Also weil sie, ich meine, er war der Journalist. Er hat über Korruption berichtet. Er hat sich in eine Gefahr begeben. Das ist nun mal so. Aber ich meine, sie war Archäologin. Mhm. Was um Gottes Willen hat sie damit zu tun? Warum musste sie sterben? Das ganze Ausmaß dieses Verbrechens hebt das ganze Ausmaß nochmal auf ein anderes Level, meiner Meinung nach.
Ja.
Das ist wirklich ist einfach an Brutalität nicht zu überbieten.
Ich finde es interessant, dass du auch auf die Sprache eingehst. Also, dass du zum Beispiel sagst, du nennst sie zuerst. Und du hast auch diesen Satz gesagt, warum musste er sterben oder warum musste sie sterben? Mich stört dieser Satz immer so, weil es ist so, nein, er musste ja nicht sterben. Also, er wurde getötet. Das ist, klingt immer so, als würde es dann doch irgendwo einen Grund dafür geben, warum er jetzt tot ist, sozusagen. Also, ich finde, man muss da, also, es ist sehr, sehr sensibel, was man schreibt über so einen Fall und wie man es damit verbindet, dass da eben auch einfach Menschen gestorben sind und keine Wesen, die für irgendwas Höheres stehen, sozusagen.
Das ist ein guter Punkt. Warum musste er sterben, sagt man so. Aber normalerweise, wir reden über die Europäische Union, wir reden über ein EU-Mitglied und da muss eigentlich keiner sterben, weil er journalistischer Arbeit nachgeht. Das kann eigentlich nicht sein. Aber ja, interessant, dass du es auch bemerkst. Wir reden ja schon so, als sei es die neue Normalität in Europa.
Du hast ja jetzt mehrmals auch die Proteste angesprochen, die daraus erwachsen. Und sind so ganz, du meintest auch ganz stille Proteste. Also auf den Videobildern sieht man zum Beispiel Leute, die singen zusammen und so fast so was Sakrales irgendwie hat das. Wie haben sich diese Proteste so für dich dargestellt und was glaubst du, können sie jetzt wirklich bewirken?
Also die Proteste haben schon sehr viel bewirkt. Der Innenminister ist zurückgetreten. Fico hat sich mit einem Rücktritt samt Rumgehampel verabschiedet. Aber all das ist passiert, weil es eben diese Proteste gibt. Und grundsätzlich, es sind sehr, sehr, sehr oder ausschließlich friedliche Proteste. Mhm. Die Leute gehen auf die Straße und wollen mit den Füßen über die Zukunft der Slowakei abstimmen und sagen, so geht's nicht weiter. Aber es gibt keine Gewalt, es gibt keine Ausschreitungen, nichts. Und das ist auch ganz interessant, weil die Regierung selbst versucht hat, vor den Protesten vor 2 Wochen, die Demonstranten in ein sehr schlechtes Licht zu rücken. Da war plötzlich die Rede von Gewalt, Gewaltandrohung oder möglichen Ausschreitungen auf den Straßen, wahrscheinlich um einfach den Effekt zu haben, dass Leute zu Hause bleiben aus Angst. Und ich war in Bratislava, ich habe mit den Organisatoren gesprochen, während die Regierung das verlautbaren lassen hat und ich wusste, das ist einfach Quatsch. Mhm. Also es wird keine Ausschreitung geben, es wird alles friedlich bleiben und es war einfach der Versuch der Regierung, der letzte verzweifelte Versuch, diese Bewegung irgendwie zu dämonisieren und den Effekt zu haben, dass vielleicht keiner mehr hingeht. Und der Versuch ist einfach krachend fehlgeschlagen. Mhm. Und ich bin froh darüber, muss ich sagen, zu sehen, wie lebendig die Zivilgesellschaft in der Slowakei ist und einfach ganz ruhig und ganz entschlossen Veränderungen fordert.
Ja. Wie geht deine Recherche mit dem Fall jetzt weiter? Bleibst du da weiter dran? Und ja, wie sieht so für dich die Zukunft mit diesem Fall aus?
Also ich finde, es gibt noch sehr, sehr viel Recherchebedarf. Gerade im Blick auf die Verbindungen Bratislava-Brüssel muss man sich einige Dinge anschauen. Die EU schickt Entwicklungsgelder in die Slowakei, Subventionen. Was passiert mit den Subventionen? Landen sie wirklich da, wo sie landen sollen, also da für die Projekte, für die sie bestimmt sind, oder landen sie in Taschen von korrupten Geschäftsleuten oder Politikern? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Recherchestrang, der aktuell existiert und den ich mir anschaue, den ich mir zusammen mit Kollegen von Jan Kuciak direkt anschaue. Und da ist einfach noch sehr, sehr viel zu tun. Ganz aktuell habe ich über einen deutschen Unternehmer geschrieben, der in der Slowakei ein Werk hat, der sagt, er habe 12 Millionen Euro aufgrund von Korruption und Diebstahl verloren und keiner aus der Justiz ermittelt die Sache anständig. Das war auch, das spricht auch für ein Staatsversagen in der Slowakei.
Der schreibt deswegen auch immer wieder an Regierungsvertreter und so weiter. Ne?
Das ist ein Unternehmer aus Deutschland. Mhm. Und der hat jetzt wirklich, nachdem er bei der slowakischen Justiz nicht mehr weitergekommen ist, hat er jetzt deutsche Stellen, europäische Stellen bemüht mit der Bitte um Unterstützung. Die ist ihm aber versagt worden, weil die Leute sagen halt einfach, naja, Unabhängigkeit der slowakischen Justiz und da ist natürlich was dran. Es müsste sich also intern erstmal was ändern. Die Sache muss in der Slowakei geändert werden. Das hat auch Gerhard Schröder geschrieben. Ich glaube nicht, dass Gerhard Schröder erreichen kann, dass in der Slowakei die Staatsanwaltschaft jetzt so ermittelt, wie sie ermitteln soll. Das geht jetzt vielleicht einher mit den Protesten, die es gibt, mit einer Neuausrichtung der Slowakei und grundlegenden Veränderungen. Aber ja, ich meine, ich kann den Unternehmer verstehen, dass er da aus seiner Verzweiflung heraus wen auch immer bemüht, aber dass das nicht so erfolgsversprechend ist, ist glaube ich auch normal.
Du begibst dich ja dann quasi mit deinen Recherchen, die du gerade erzählt hast, so ein bisschen auch auf Jans Spuren, oder nicht? Also du, ist das auch so ein Anliegen von dir, dass du irgendwie sagst, seine Arbeit darf jetzt nicht mit seinem Tod enden, oder geht es dir da um was anderes?
Also das wäre mir jetzt zu... Das wäre mir jetzt zu plakativ oder zu sehr interpretiert. Ich mache einfach meine Arbeit. Ich will mir anschauen, was in der Slowakei schiefläuft, auch gerade in Zusammenhang mit Verbindung nach Deutschland und zur Europäischen Union, nach Brüssel und Straßburg. Das mache ich. Ob das dann jetzt die gleichen Sachen sind, die er gemacht hat oder nicht, kann ich nicht unbedingt beurteilen. Ich weiß aber, dass das, was er an Recherchen angefangen hat, dass das sehr gute Kollegen in der Slowakei weiterführen und dass die Dinge, die er enthüllen wollte, werden auf jeden Fall rauskommen. Sie werden, so wie ich es auch in einem Text geschrieben habe, sie werden noch lauter und drastischer herauskommen, als wenn dieser Mord nicht geschehen wäre. Das ist auch einfach die Botschaft an die Taten verübt haben, die Idee, die dahinter stand, Berichterstattung zu verhindern oder einen kritischen Journalisten verstummen zu lassen. Die Idee schlägt hier gerade aber mal sowas von fehl. Das war auf jeden Fall keine gute Idee.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank
für das Gespräch.
Danke auch.